Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 258 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Dem Florian Bodocchi.
Hallo.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Wir reden heute über die neue Xbox, die jetzt schon so halb offiziell ist. Microsoft hat zumindest gesagt, dass da tatsächlich nochmal eine kommt. Denn was auch kommt, ist Werbung, oder schon da ist, bei WhatsApp. Da freuen sich sicher alle drüber. Und wo wir uns definitiv freuen, ist über die Rückkehr von den Blödelfilmen wie Spaceballs und Naked Gun, die nackte Kanone. Nackte Pistole ist, glaube ich, die Serie, gell?
Ja, nackte Kanone sind die Filme gewesen, ja.
Genau. Oh, die Serie ist auch gut gewesen. Ja, genau. Aber bei Filmen im Big Screen reden wir über Killer of Killers und, wie spricht man den anderen aus?
Neja.
Neja. Ah, okay, gut. Zwei.
Wichtig. Genau. Sie es.
Genau, ja, also erwartet nicht eine akkurate Aussprache, sorry.
Ein extrem populärer Animationsfilm, wo aber da vermutlich die meisten nicht kennen. Dann in der Spielecke über Firebreak FBC, ein Multiplayer-Coop-Shooter, und dann Date Everything, ein Game, wo man kann seinen Toaster daten. Yeah! Das ist eine heisse Sache. Darf man sich nicht verbrennen dran. Also komm, dann fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Neue Xbox. Sie soll doch kommen, nachdem es ein bisschen den Anschein hatte, dass es möglicherweise doch keine mehr gibt. Weil erst vor kurzem ist bekannt worden eben auch so durch Gerüchte, dass ihre geplante Handheld offenbar jetzt auf Eis gelegt haben, was so viel heisst, wird eingestampft, who knows. Und stattdessen haben sie dann die Version von Asus vorgestellt. Aber jetzt haben sie in einem Video... Sarah Bond hat auch eine von den Höhen bei Xbox, hat sie die offizielle Partnerschaft, die langjährige, mit AMD bestätigt. Und AMD sind die, die ja jetzt schon seit der Xbox, seit welcher? Seit der One?
Nein. Puh.
Weiß gar nicht. Aber nicht seit, ich glaube die vorletzte, dort haben sie schon angefangen, dass AMD den Chip liefert.
Ja.
Haben wir die Series S und X definitiv. Und die sind ja auch drin bei der PlayStation und so. Und genau, da haben sie jetzt eine langjährige Partnerschaft bestätigt. Und dort hat sie dann auch betont, dass sie eben zusammenarbeiten an der Next-Gen-Konsole, ja, Handheld, Cloud und neue Controller-Hardware. Also wirklich, es käme offenbar alles. Klar kann man dann sagen, ob das jetzt 100% bedeutet, dass dann dort auch irgendwie nur Microsoft Xbox draufsteht, weiss man natürlich jetzt gleich nicht.
Also weißt du, Mensch, von Drittherstellern?
Ja, ich sage nur, das ist natürlich jetzt gleich nicht ausgeschlossen, dass einfach die nächste Xbox dann vielleicht einfach von Lenovo, von Asus und Co. kommt. Who knows?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehrere Next-Gen-Xboxen wird geben, eine von Microsoft offiziell und andere von einfach anderen Herstellern, die das lizenzieren. Ja, das kann gut sein.
Ist das nicht wie bei den Handheld? Letzte Woche haben wir doch gerade den Asus, das wär so Rock, ähnlich,
genau.
Xbox Series 360.
Ich weiß es nicht, wie der heisst. Ja, irgendetwas mit X und Ally und
nochmal X.
Nochmal irgendein X, ja genau.
Xbox X, ROG und Ally, musst alles irgendwie reinbringen. Ja, eben da bin ich schon noch gespannt, weil zuerst auch, als ich es gehört habe, dachte ich, ja gut, okay, bringen jetzt definitiv doch nochmal eine, was ja schon lange ist es wie sicher gewesen, dass sie es eh nochmal versuchen, aber mit ihrer Strategie, dass sie ja alle Games auch auf der PlayStation bringen, ist es schon so ein bisschen anzweifeln. Hey, was machst du mit der nächsten Konsole, dass es einen Grund gibt, um die zu kaufen und nicht einfach eine PlayStation, wo ich ja die Xbox-Games auch bekomme?
Ja.
Darum, eben.
Das wird spannend sein, den Spagat zu sehen. Ich glaube, wir haben immer gesagt, Microsoft wird hundertprozentig auf den Game Pass setzen, langfristig vor allem. Wahrscheinlich ist die Langfristigkeit wirklich einigermaßen langfristig noch, sprich, der Übergang in die Post-Konsolen-Welt ist wahrscheinlich mehr ein Marathon als ein Sprint. Das Game Pass ist wahrscheinlich noch nicht flächendeckend genug für sie, um zu sagen, wir lassen das Konsolen-Business ganz hinter uns. Und ich glaube, auch eine neue Konsole rausbringen, bringt dann halt immer wieder mal auch noch PR und Aufmerksamkeit und Schlagziele, oder alle paar Jahre, wenn deine neue Konsole und du kannst wieder mit neuen Specs kommen. Und ich glaube, Microsoft hat einfach noch Angst, zu schnell von der Bildfläche zu verschwinden im Moment. Wäre jetzt meine Interpretation, dass man immerhin nochmal eine neue Konsolengeneration bringt, obwohl eigentlich die Strategie ja eher richtig Game Pass. Mach einfach einen Game Pass und spielst, wo du willst. Egal, ob es auf einer PS ist Xbox oder PC oder...
Ja genau, am liebsten hätten sie ja, dass Game Pass auf PlayStation verfügbar ist, aber genau. Das wird wahrscheinlich nie passieren oder Howard früher zu früher, als dass das passiert.
Ja, zuerst von GTA 6 raus.
Ich glaube, ich würde nichts mehr ausschliessen, aber who knows, ja.
Aber glaub, mit Steam sind sie mal in Gespräch gestanden und Steam wäre nicht abgeneigt, Game Pass oder die Xbox-App innerhalb von Steam anzubieten.
Ich glaube, selbst habe ich auch schon gehört, ja. Aber, bin
aber das wäre sicher so das Optimale für Xbox, oder? Dass sie einfach wirklich mit dem Game Pass überall präsent sind und scheißegal, alles ist eine Xbox, so wie ihr neuer Werbeslogan ja jetzt geht. This is an Xbox. This is an Xbox.
Yes. You are an Xbox.
Ja, das kommt noch. Aber was die eben auch noch gesagt haben in diesem Video, ist, also eben einerseits, sie wird sicher wieder abwärtskompatibel sein. Ist ja schön, dass man das gerade vorher sagt, aber mittlerweile ist sie auch schon ein bisschen Standard, oder? Mhm. Es bleibt also alles, deine Bibliothek bleibt erhalten, wie es eigentlich auf eine Art von einem PC kennst. Und dort ist eigentlich
also du hast physische Spiele wahrscheinlich. Nehmen wir nicht an, dass die nächste Xbox noch einen Disk-Slot wird haben.
Ja, das ist noch das andere. Und dort kommt auch der Punkt, jetzt ist es eben so, das haben wir ja letzte Woche auch besprochen, der Handheld von Asus, der Xbox-Branded, der spielt ja jetzt in dieser Vorschau, wo die Leute dann ausprobieren können, PC-Games. Der hat die Xbox-Games spielt er nicht. Oder? Es gibt weiterhin Xbox-Games, wenn du die gekauft hast, auf deiner Xbox, im Xbox-Store, wo kann ich nicht einfach über den Game Pass laufen. Und, oder vielleicht hast du wirklich einfach noch physische Discs für deine Xbox. Und die laufen dort drauf nicht. Und das ist natürlich dann auch die Frage da, oder? Weil, also wenn das alles ein PC wird und so, also die Games, die müssen natürlich laufen, oder? Und was sie aber auch gesagt haben, dass in dem Video, dass es nicht an einen Store gebunden sei, das habe ich schon eine Spannung gefunden, dass sie das so früh, also in so einem Video, dass das schon vorkommt. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, dass dort, wie auf dem Handheld in dem Fall, wird Steam und Battle.net und so verfügbar sein. Also
auf dem Handheld ist klar, oder? Dass ja. Das wird verfügbar sein. Ja,
aber genau. Da haben sie es jetzt in dem Video auch gesagt.
Ja, voll. Aber das bedeutet auch das auf der Konsole, oder?
Also, würde ich meinen, oder?
Ja, genau. Ja, voll. Also ja, das wäre ein Riesenschritt. Und etwas, was ja auch schon gerüchteweise ein paar Mal diskutiert ist worden, unter Insider, dass Microsoft das tatsächlich plant. Und es wäre ein riesengroßer Schritt, weil das würde... Also ist denn überhaupt noch eine Konsole? Oder ist es dann einfach ein PC, wo Xbox heisst und ein bisschen einfacher bedienbar ist, aber halt gleich... im Grunde genommen einfach ein PC ist und Windows läuft, oder?
Es ist halt PlayStation auf eine Art auch ein PC, oder? Mit einfach ihrem eigenen Betriebssystem, oder? Dort läuft halt nicht... PC assoziierst mit Windows, das ist
ja,
so.
Ja, genau.
Und das haben sie auch betont. Windows haben sie betont in dem Video. Und die Xbox läuft ja jetzt nicht per se mit Windows, aber es ist ein System, wo, wie ich es verstehe, einfach Windows extrem ähnlich ist. Aber wie es jetzt hier getönt hat, kann man es interpretieren, als geht es noch mehr in die Richtung, als wird es halt eben das Windows, das sie jetzt versuchen weiterzuentwickeln, damit es eben funktioniert auf Handhelds. Und eben, du kannst andere Stores benutzen. Und da habe ich dann eben schon das Gefühl, da haben sie vielleicht schon einen Hebel gegenüber PlayStation. Also weißt du, wenn, eben, dann bauen andere Hersteller auch solche Wohnzimmer-PCs. Ich glaube, es ist eben gut, wenn man es als Konsole bezeichnet, weil das für die Leute,
ja.
Für den Mainstream ist immer so, ich kann mir das Gerät kaufen.
Das ist einfacher,
und, ja. Und wenn es so funktioniert, gehen wir davon aus, und das kann ich mir schon vorstellen, oder? Vielleicht hat es den einen oder anderen Absturz häufiger, aber wie gesagt, PlayStation stürzt manchmal auch ab. aber, und du kannst dann dort, ich meine, dann hast du PlayStation mit Xbox-Games zwar, aber du hast dann halt die verschiedenen Xboxes, wo aber kannst... Halt alles. Eben Battle.net drauf tun mit dem Diablo und Ubisoft. Und
PlayStation Games kannst du ja auch drauf spielen, einfach ein Jahr später oder zwei Jahre später.
Oder du streamst sie über die PlayStation App, geht es
ja
auf
PlayStation. Ja, genau.
Also, ich habe das Gefühl, die Strategie, zumindest sieht man da eine Strategie dahinter, habe ich jetzt den Eindruck.
Mhm.
Also mehr als vorher. Vorher habe ich mich schon gefragt, wie macht ihr nochmal eine Konsole? Das macht null Sinn. Aber so ist es natürlich. Ja, wenn alle ihres...
Ja, die Frage ist einfach, wie verdienen sie Geld mit dem? Also, sie werden ja dann auch nicht mit der Hardware Geld verdienen, wenn sie die verkaufen, wahrscheinlich. Aber mit
Windows-Lizenz kommen das Geld über, oder?
Ja. Weil eben, das traditionelle Konsolenmodell ist ja, du bietest etwas relativ billig an, wahrscheinlich noch mit Verlust, außer Nintendo, die haben immer ihre Konsolen so priced, dass sie etwas daran verdienen, aber PlayStation, Microsoft nicht. Und das Ziel ist, dass du Leute reinholst, dass sie in deinem Ökosystem sind, in deinem Ökosystem Geld ausgeben, aber wenn du das Ökosystem auftust und die Leute dann über Steam Sachen kaufen können, also wie funktioniert der Geldfluss? Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das langfristig Sinn macht oder ob es halt wirklich irgendein ist so, ob sie das Hardware-Zeug richtig abstoßen und nachher sagen, hey, look, wir geben einfach Lizenzen und andere Dritthersteller können das bauen und wir sind wirklich nur auf Software-Seite da und bieten mit dem Game Pass ein gutes Erlebnis.
Ich habe das Gefühl, langfristig ist das schon die Vision, aber es geht noch ein Weile, bis wir dort sind. Und bis dahin überbricht man mal mit dieser Hybrid-Lösung. Oder man tastet sich langsam in diese Richtung. Ja, wäre so meine Interpretation.
Hey, ich glaube auch, das Ziel muss natürlich schon sein, dass die Leute eher den Game Pass benutzen und dann das Cloud-Streaming und so. Mhm. Weil das wird immer noch dein Homescreen sein, oder? Mhm. Und du wechselst dann vermutlich zu Steam über. Also, und wenn du musst das Ziel sein, dass du das einfach attraktiver machst. Dass der Ort der ist, wo du sein willst. Wo du all deine Games gerade siehst, wo irgendwie die guten Angebote sind. Und das, weil ich glaube auch, weil wenn sie einfach bauen und die Leute finden, ja toll, danke, und ich brauche immer noch zu 99% Steam, dann, und sie verdienen dann nur ein bisschen, ich weiß auch nicht wie viel, aber dann nur von dieser Lizenz, das kann nicht lange, das ist sicher so, ja. Darum, aber ich bin gespannt. Aber ich finde es, finde ich definitiv interessanter. Dann hast du sozusagen deinen PC, wo kannst du aber bedienen wie eine Konsole und er hat auf den ersten Blick wie keinen Nachteil mehr, dann ist ja geil, ja. Gib mir das.
Ja, das ist cool, das ist mal etwas anderes. Oder du hast Xbox, wo so ein bisschen die Richtung geht, PlayStation, so wie es aussieht, bleiben sie bei dem traditionellen Konsolenmodell, wo sie ein bisschen aufgemacht haben mit PC-Portierung, aber im Grunde genommen, wenn du PlayStation-Games spielen willst, kaufst du eine PlayStation, weil dort kannst du am schnellsten spielen. Und dann hast du Nintendo, wo sowieso ihre eigenen Zeug machen und auf nichts anderes schauen. Das sind wieder komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, und das ist mal spannend, ein bisschen Bewegung zu sehen.
Hey, ich meine, vermutlich macht es irgendwie wirklich Sinn, weil es ist ja so, wenn du jetzt voll der PC-Gamer bist, dann bist du eh bei Steam, oder? Und dann holst du aber trotzdem ein Xbox-Teil und bist dann vermutlich gleich wieder näher dran an Xbox mit dem Game Pass.
Du bist eh schon näher, genau. Das stimmt. Ja.
Und für alle, die einfach Xbox- oder Konsolen-User sind, die werden eh das primär sehen und dann nicht unbedingt zu Steam über, wo ihr dann wie ein von dem her, ja, es könnte die funktionieren. Also, die würden es ja selber nicht wissen, logischerweise. Ja. Aber wie gesagt, sonst nichts von wegen Zeitrahmen und so, das weiss man nicht. Und kann man gespannt sein. Eben, natürlich Power by AI, das haben sie natürlich
auch. Ja, natürlich.
ohne geht nicht. Kein so ein Video, dass wir das auch noch irgendwo droppen. Da hättest du können Bingo spielen. Ja, also kommt dann, das Nächste, was wir hier haben, ist WhatsApp mit Werbung. Jetzt neu. Schön. Was bedeutet das genau, Flo?
Hey, also ich muss dir gerade alle mal ein bisschen ab dem Aufregerross holen, weil das ist ein wahnsinniges Ding gewesen bei uns. Die Werbung kommt nur bei dem Tab Aktuelles. Also,
wo niemand braucht.
Wo ich auch das Gefühl habe, das benutzt niemand. Da täuschen wir uns aber, Tommy, wir, also du sowieso, aber ich auch, wir sind einfach zu jung. ich habe das Gefühl, also der WhatsApp-Status, oder? Das benutzt einfach ein gewisses Klientel, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, das sind Mamis, die Blumensträuße posten. So, that's the thing. Aber ich habe jetzt im Rahmen von der Vorbereitung für den Podcast, bin ich zum allerersten Mal, ich schwöre, zum allerersten Mal da dran und habe gesehen, hey, mega viele Leute, die ich kenne, posten dort Zeug. So, wer schaut das? Und dort, das funktioniert eigentlich genau gleich wie die Story-Funktion von Instagram. Oder du hast die Kreisli mit deinen Kollegen, du klickst da drauf und dann siehst du die Bilder oder was auch immer sie dort gepostet haben. Und dort zwischendurch kommt dann mal eine Werbung. Das ist mal das. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, dass Werbungen kommen, man kann ja so Channels abonnieren auf WhatsApp.
Ja.
Was weiß ich. Habe ich SRF sogar schon mal gemacht. Oder Fußballclubs oder von Unternehmen und so. Und auch Unternehmen können dort Werbung posten, ganz gezielt. So Advertisements. Und das Dritte, was in diesem Rahmen auch noch kommt, ist, du kannst mittlerweile Abos abschließen, kostenpflichtige Abos für gewisse Produkte oder Services oder so, die dir dann exklusive Inhalte bieten. Also so eigentlich wie bei YouTube auch. Also kannst quasi gewisse Channels kannst ja du abonnieren, auch, also bist du so ein Premium-Mitglied und kriegst gewisse Inhalte. Aber WhatsApp sagt auch, abgesehen von deiner ganz groben Location, heisst vermutlich Schweiz. I guess, weil die Schweiz ist so klein. Solche Sachen werden dann berücksichtigt bei der personalisierten Werbung. Aber keine Chats, die du hast, ist nach wie vor end-zu-end verschlüsselt. Also nicht irgendwie der Max schreibt jetzt mit dem Urs, oh, ich habe mir ein neues Nico gekauft und dann kommt das als Werbung. Das wird nicht passieren. Es wird nur sehr, sehr grob personalisiert sein.
Also das genau, es ist in den privaten Chats mit Personen und in Gruppen gibt es noch keine Werbung. Es ist aber vermutlich nicht auszuschliessen, dass das nicht einmal kommt. Logischerweise,
ja, oder? Das... Also es wird einfach sicher nicht auf dem Content basieren, den du im Chat hast. Das haben sie wirklich gesagt.
Ja, das wäre irrelevant. Ich sage jetzt nur...
Aber einfach rein der optische Ding.
Es wird nie... Sie sagen, es wird never passieren. Wie ist der Slogan von WhatsApp, den sie gesagt haben? No ads, no gimmicks, no games.
Oder so, ja, genau.
Okay. Jetzt no haben wir Ads und Gimmicks, es fehlen nur noch Games und personalisierte Werbung in den Chats. Alles ist möglich.
Ich glaube, bei dieser End-zu-End-Verschlüsselung dort, das wird nicht passieren. Also, das würde bedeuten, dass sie die Verschlüsselung entfernen, oder?
Aber wieso? Sie müssen ja nicht personalisierte Werbung bringen, zum dir dort...
Ja, aber du hast dann zwar das nervige Element von Werbung da drin, das mag sein, dass es irgendwann kommt, aber es ist immerhin nicht, weißt du, sie nehmen keine Infos aus deinen Chats.
Es wäre für Werbetreibende nicht extrem, nicht so attraktiv dann halt, oder? Wenn du es nicht kannst personalisieren. Aber,
genau.
Ja. Aber, weil das, was du sagst, das muss ich so sagen, das leuchtet ein, dann würdest du sagen, vielleicht macht es dann nicht, weil eben, wenn man es nicht konsequent ausschlachten kann, und das kann man nur, wenn es personalisiert ist. Hey, vielleicht gibt es irgendwann mit Verschlüsselung wieder Opt-in oder so. Vielleicht wie bei Telegram. Ja, gut, who knows. Also.
Wer weiß, ja, das ist tatsächlich so. Aber es ist natürlich ein gutes Buzzword und es ist ein guter Aufreger. Es ist jetzt so. Es ist auch nervig, ich finde. Aber ich benutze dieses aktuelle Tab eigentlich nicht. Ich habe auch keine Channels abonniert.
Ja, aber also. Ich glaube, viele brauchen das eh. Und ich meine, ich finde es bei Insta habe ich früher nur die Web-App genommen, weil eben dann blockt es alle Werbung. Und weil ich jetzt zwei Accounts dort brauche, dann habe ich die blöde App müssen installieren. Und dort hast du wirklich kacke Werbung zwischen so bei Stories und so. Und finde ich schon, ich finde nervig. Werbung einfach etwas extrem Nerviges.
Ja, das ist ja so.
Mich würde es dort schon auch schleifen, aber...
Und vor allem, das schaue ich auch wirklich nie. Sobald ich sehe Anzeigen, ist wirklich, ich skippe, sobald ich kann.
Ich habe das Gefühl, es funktioniert bei mir nicht. Oder mich dunkt zum Beispiel auch bei Instagram, sie probieren dich mürbe zu machen, indem sie das Ding immer und immer und immer und immer wieder ausspielen. Und ich habe mich schon ein paar Mal dabei verwünscht, es gibt bei mir so eine Werbung für so einen T-Shirt-Brand, ich weiß jetzt auch nicht mehr,
wie er heisst.
Und die machen auch richtig lustige, sehr lange Werbespots, gebe ich zu, da habe ich mich ein bisschen catchen. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich bin sowieso so ein Fast-Fashion-Opfer und habe es dann lassen, aber ich hatte wirklich fast gesagt, okay, sieht gleich noch gut aus.
Funktionieren tut die Werbung, das ist ja, ich glaube, das ist nachgewiesen.
Aber ich finde es krass, dass das wirklich funktioniert. Nach dem 47. Mal, wo ich es sehe, dass es mich dann einfach so mürbe macht, dass ich sage, also gut, komm, dann schaue ich mal. Ich habe es nicht gemacht, weil die Lieferkosten horrend waren in der Schweiz. Das hat mich nachher abgeschreckt, aber ich glaube, sonst hätte ich es dann tatsächlich
bestimmt. Ich habe immer Angst vor der neuen Bubble, wo ich reinkomme, wenn ich sehe, oh, das ist eine Werbung von etwas Neuem, wo ich noch nicht habe. Wenn ich jetzt dranbleibe, dann werde ich nachher 50 Mal die Werbung sehen. 50 Mal die oder eine ähnliche, wo du, weißt so, prep my meal, oh mein Gott,
Hey, nein. Was hat der Prep My Meal jetzt zahlt, Luca, dass du das jetzt der Markennamen sagst?
Und vor allem, es ist wirklich top of mind bei mir jetzt. Ich habe noch nie Prep My Meal gemacht, aber es ist in meinem Kopf drin. Ich weiß, also,
ich kenne das nicht. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis es mir auftaucht.
Ja, ja. Ja, vor allem
muss es ganz laut in dein Handy-Mikrofon rein sagen, Phil, viermal.
Das ist wie der Candyman, gell?
Das ist schon dreimal lang dort schon. Ja, ja, nein, ja gut.
Prep my meal.
Kommst du dann einfach das, das Meal gleich über. Ja, okay, also WhatsApp mit Werbung. Mal schauen, ob es dort noch zunimmt oder ob jetzt das einfach... Aber es ist nicht ein Versuch, gell? Das ist einfach
eingefallen. Nein, nein, das, ist, das kommt jetzt dann mit dem... Also ich habe es bei mir noch nicht drauf, aber wird wahrscheinlich die Tage dann mal irgendein App-Update ausgerollt und dann...
Gönn ich euch, für das ihr immer noch bei WhatsApp seid. Ich hoffe, ich werde nie...
Es ist halt Druck einfach rein der Zwang. Es ist...
Hey, wir haben den Kleingott so ein Probe-Fußballtraining am Wochenende. Und dort befürchte ich schon, wenn er nicht aufgenommen wird, dann gibt es irgendeine scheiß WhatsApp-Gruppe. Und gut, die Frau hat es aus irgendeinem Grund mal wieder müssen installieren oder hat sich genötigt gefühlt.
Du musst einfach Kommunikation mit dem Fußballgruppe
übernehmen. Ich fahre dann die Kinder halt irgendwann ein Match, aber einfach Kommunikation mache ich nicht. Dann müssen sie nur noch irgendeinen Kuchen bringen oder so. Ja, also gut. Dann unsere letzte News und die definitiv die lustigste. Jedenfalls die Rückkehr, wir haben sie genannt, Blödel-Films. Spoof-Movies, wie der Luca mir gesagt hat. Ich glaube, das war mir wirklich noch kein Begriff gewesen. Aber Spaceballs 2 soll kommen, Naked Gun kommt ein neuer und was wir gerade vorher gesehen haben, Harold and Kumar kommt auch ein neuer Film.
Nein! Okay.
Wirklich, gerade vorher gesehen, sehr gut.
Ja, und das ist eigentlich auch schon die News gewesen. Es gibt noch gar nicht viel mehr zu sagen. Spaceballs 2, dass der irgendwie kommen wird, das ist schon in den Sternen gestanden, beziehungsweise hat es schon Andeutungen gegeben. Auch das ist nicht mal so neu, aber so richtig daran geglaubt hat niemand, weil, keine Ahnung, wie alt ist der Mel Brooks? Der Schöpfer von...
Sicher
von
über 80, habe ich das Gefühl.
Der ist, glaube ich, sogar über 90 im Fall. Der ist glaube ich, uralt. 98, voilà. Er ist 98 wow. Jahre alt. Mit 98 immer noch... genug Saft im Körper zum und das ist natürlich eine Anspielung auf Spaceballs zum Spaceballs 2 machen. Der Film startet 2027 leider erst in den Kinos. Ich hoffe, der Mel Brooks wird das auch noch erleben, aber er holt praktisch alle Stars zurück aus dem ersten Teil, also wie hat er geheißen, der
Jesus Gott, weiß wie es geht, ja.
Ich weiss doch die Namen von diesen Schauspielern alle nicht mehr. Ja, so Jesus Gott, ich kann so das... B-Schauspieler, weißt du?
Ja, weißt du wieder, Bill Pullman und Bill Paxton.
Ah ja, okay, Paxton, ja doch.
Also der Bill Pullman kommt, aber ich finde es geil, es gibt zwischen Bill Pullman und Bill Paxton gibt's so Memes drüber, dass man Quiz macht, welcher Film ist mit welchem Schauspieler gewesen, weil man vertusche zwei immer. Titanic, Bill Pullman oder Bill Paxton? Twister. Bill Pullman oder Bill Paxton? Naja, der Bill Pullman kommt jedenfalls zurück. Und auch der, ich schwöre, ich hätte mir seinen Namen vorher sollen notieren. Der Rick Moranis, danke.
So. Ah,
Rick Moranis.
Der Rick Moranis.
Das ist der von Liebling, ich habe die Kinder geschlumpft. Genau.
Geschlumpft. Haben wir gerade geschaut vor einer Woche. Ja, lustig.
Der kommt zurück. Er hat auch Ghostbusters gemacht, er hat auch Flintstones gemacht, die eine Live-Action-Film mit Rick Moranis. Der ist ein bisschen von der Bildfläche.
Ah, er ist der Lord Helmchen natürlich. Ja, klar.
Der Lord Helmet.
Ja.
Anspielung eigentlich auf die Penisspitze im Englischen, aber das hat man im Deutschen nicht so gut können übersetzen, darum ist er dort einfach der Lord Helmchen. Was ich eigentlich auch noch mega geil übersetzt.
Ich habe den wirklich auch auf Englisch gesehen, aber ich habe immer noch mehr, ich habe den tatsächlich als Kind so viel auf Deutsch gesehen, dass man jetzt die Sprüche dort noch mehr auf, weißt du, so durchkämmt die Wüste und bin ich hier nur von Idioten umgeben? Ja. Und dann, ja, Sir!
Ja, Sir!
Das ist so ein dummer Witz, den
ich habe. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter.
Ja, genau. Hey, aber hast du, er hat ja vor ein paar Jahren die Serie, die Geschichte, The Story of the World oder irgendwie so, hast du die geschaut?
Ich habe die nicht geschaut, aber ich habe gehört, die sei nicht so lustig
gewesen. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen geschafft und es ist wirklich einfach... Ich finde, der Mel Brooks hat einen speziellen Humor gehabt. Gewisse Sachen sind sicher eh aus der Zeit gefallen. Aber ich glaube, wenn jetzt genau gerade die Reise durch die Zeit da, würdest du jetzt noch schauen, wäre vermutlich immer noch lustig, der Film von damals. Hey, aber die Serie wirklich, die hat nicht mehr gezündet. Und darum, ich bin schon skeptisch. Ich kann mir mega gut vorstellen, dass du schaust und einfach so ab und zu ein bisschen...
Hey, ich weiß auch nicht, ich glaube auch... die Klassiker, weißt du, wenn ich die schaue, wenn ich jetzt einmal wieder so Ausschnitt schaue, aus Baseballs, aus Ritter der Kokosnuss, aus sogar noch vorher. Es ist irgendwie nicht so lustig, wie ich in Erinnerung habe.
Hey.
Der Charme von diesen Filmen ist auch mega im extrem billigen Low-Budget-Bereich.
Yeah.
Auch Spaceballs ist ja wahnsinnig Low-Budget und macht natürlich Filme. Also Spaceballs ist ja eigentlich eine Parodie von Star Wars. Extra, aber Low-Budget und alles. Und das ist Teil vom Charme. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Wenn ich jetzt einmal die Filme schaue oder die Ausschnitte, ich denke mir, es ist so... Also, weißt du,
ist Planes, ist nicht von ihm, gell?
Was?
Planes. Oder Airplanes.
Gute
Frage. Der ist mehr so auf der Schiene von Naked Gun.
Mhm, genau.
Und der, glaube ich, ist definitiv noch lustig. Glaube ich, definitiv. Ich glaube, der ist immer noch lustig.
Aber auch dort, gell?
Ja, ja, sicher. Sicher hat dumme Witze. Aber ja.
Sorry, der Flo hat etwas wollen sagen. Flo.
Ja, ja, ich bin ein bisschen Ketzer. Also, es ist tatsächlich, ich bin ein riesen Fan von John Cleese. Mhm. Aber ich habe generell mit den Ding alle die Ritter der Kokosnuss, das Leben des Brian, es ist schon okay, aber der Kultstab, das habe ich nie verstanden. Das habe ich einfach zu wenig witzig gefunden.
Ja. Ja.
Genau wie Ding, wie heisst er, die James Bond verarschen? Behave.
Austin Powers.
Austin Powers.
Ja.
Ah, das finde ich lustig doch.
Das finde ich auch sehr lustig.
Aber ich verstehe das. Das ist eine Art, ich finde auch den John Cleese definitiv nicht einfach pauschal alles lustig.
Es sind aber die Blödelkomödie, gell? Es heisst Blödelkomödie, weil es ist Blödelei.
Es ist Blödelei, ja, ja. Es geht ja gar nicht darum, dass ich irgendwie wahnsinnig ernst wäre oder so, aber es ist einfach
nicht so. Ja, nein, es ist wirklich Humor, entweder spricht es ja oder ja, halt nicht. Ja. Und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und der andere, der jetzt kommt, der Naked Gun, der ist jetzt der auch, der Teaser-Trailer ist vor ein paar Wochen schon rausgekommen. Letzte Woche ist noch der erste richtige Trailer rausgekommen, wo man ein bisschen mehr gesehen hat. Und Naked Gun ist auch, das ist auch 90er-Jahr-Stuff, wo voll, wahnsinnig... Ja. Also, dort hingegen muss ich schauen, wenn ich heute die Clips noch schaue, gröle ich mir immer noch einen ab.
Ja, ja, ja.
Das ist sehr gut gehalten. Das ist einfach so gut.
Ich nehme auch an, es wird Sachen drin haben, irgendwelche schwulen Witze und so, wo halt einfach findest, okay, die sind jetzt nicht mehr so passend. Aber ich glaube auch, insgesamt, die Filme sind sicher immer noch lustig. Da glaube ich auch. Und ich kann auch den Trailer müssen sagen.
Der ist auch gut gewesen. Erstaunlich gut.
Ich habe auch nicht gestaunt.
Es hat so viele kleine Sachen gegeben, die ich gefunden habe. Das ist genau der Humor. Take a Chair zum Beispiel. Sie nimmt einfach den Stuhl mit aus dem Zimmer. Das ist genau der Humor.
So take a seat. Und sie nimmt einfach den Stuhl natürlich mit, weil es ist genau der alles wörtlich nehmen Humor. Im Original, einer von meinen Lieblingsszenen, immer noch, was hat, wo der Frank, der Original Frank Drabble, so, was hat er denn im Rotlicht gesucht? Und sein Kollege so, Sex Frank? nein, jetzt lieber nicht.
ja, genau. So, das ist gar nicht drauf eingehen. Weißt, so, es geht einfach weiter und weiter und weiter. Das ist so das Tempo von der Gags, die kommen. Geil.
Sie haben sogar einen O.J. Simpson-Joke drin, wo ich dachte, eben, das sind die Sachen, das hätte ich jetzt im Jahr 2025 hätte ich gedacht, tun Sie Finger davon lassen. Aber im Trailer siehst du da halt zuerst den Frank Drabble Jr., wie er zum Bild von seinem Vater, der Liam Neeson spielt ja dort den Sohn, und er schaut zu seinem Vater rauf und irgendwie so, ja, wie werde ich ein guter Cop und was weiß ich bin da mega inspiriert. Und dann siehst du die ganze Wand nebendran mit allen Vätern, also alle Schauspieler von früher und alle Söhne am vorne Drachenhühnchen und aufreden zum Bild, außer beim O.J. Simpson und dann sein Sohn und der schaut nur so in die Kamera so,
das habe ich gleich gefunden. Das ist, und irgendwie finde ich es wirklich, das war entscheidend für den Trailer, um irgendwie so eine Signalwirkung, weißt du, was für ein Stil wird anfahren, der Gostenfuss wird sich jetzt nicht zurückhalten. Und ich fände es irgendwie, wenn man es einfach totgeschwiegen hätte, einfach, das wäre nicht richtig gewesen, weil der schon in, ich weiß nicht, ob er in allen Filmen mitgespielt hat.
Ich glaube, er hat in allen Filmen mitgespielt.
Eben, gell? Ich meine, das war ein essentieller Teil von diesen Filmen. Und darum, ich finde, das musst du irgendwie, wenn du den Film machst, musst du das thematisieren. Finde ich super. Darum, ich habe auch gefunden, der hätte den Vibe zumindest schon mal im Trailer sehr getroffen.
Ich finde auch, es ist echt auch so ein Meta-Witz, dass der Liam Neeson gecastet wurde, der ähnlich tönt wie der Leslie Neeson. Das ist doch sicher ein Grund gewesen, wieso ich den genommen habe. Aber er macht das super. Ich finde, er passt perfekt in die Rolle. Er ist...
Er hat das sehr drauf.
Vor allem, wenn er den Herr die Sieg spielt, wie hat die 10-Teilungs-Serie da geheißen?
Taken.
Ja, genau.
Er spielt sonst immer der Härte sich. Ich bin sehr gespannt drauf, wie der Liam Neeson dann plötzlich so in einer Blödelrolle.
Ja. Und ich finde es auch geil, der Slogan von The Naked Gun ist «Only one man has the particular set of skills to the police squad». Also natürlich eine Anspielung auf Taken und seine particular set of skills, oder? Das finde ich auch sensationell.
Vorsichtig optimistisch. Wann kommt der?
Der kommt in der Schweiz am 30. Juli sogar schon, also zwei Tage vor dem offiziellen US-Release.
Wahrscheinlich ha, nein, das.
Wahrscheinlich, weil der US-Release der 1. August ist. Und,
Aha.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen blöd für einen Kinostart in der Schweiz am 1. August. Ich habe kein saues Kino.
Hey, und Pamela Anderson spielt auch mit. Gesehen, ja. Das ist sie. Jetzt komme ich raus.
Jetzt plötzlich macht es Sinn.
Das ist sie.
Take a seat. ja, herrlich. Ja, und dann hat vorher der Breaking, der Harold und Kumar Film. Ein vierter ist auch schon in der Mache. Es gibt noch überhaupt kein Release-Datum oder so etwas. Aber vorher hat mir der Film das gerade so geschickt als Video. So, hey, look, die kommen jetzt auch noch. Nochmal so ein Film aus der, der ist jetzt halt aus der Mitte 2000er, aber auch ein absolut blöder Film. Legendär, der erste mit White Castle. Einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen mit den 2000er Jahren. Ich weiss, völliger Schrottfilm, aber ich habe den geliebt.
Wir so haben ein Kifferfilm halt, oder?
Ein richtiger Kiff. Also wirklich ein Film, da hast du gekifft, besoffen, mit Kollegen geschaut und es ist legendär. Und ich habe den, glaube ich, noch nie nüchtern in meinem Leben geschaut, den Film.
Ich weiss eigentlich nicht, ob ich Rauschmittel bewerben will in dem Podcast.
Ja, gell, vor 20 Jahren sind wir sind alle mal jung und
dumm. Verjährt.
Vor 20 Jahren? Wie alt bist du? 31?
Vor allem, das spielen wieder die beiden, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber die Hauptdarsteller sind wieder dabei.
Ja, der John, wie heißt der, John Chu und irgendein Kamesh. Scheiße, bin ich rassistisch. Jetzt gerade nach der Naked. Jetzt gerade nach Naked kann und
bin ich. Er hat doch bei Smile mitgespielt, er hat doch den Arzt gespielt, oder nicht?
Ah.
Hat er so eine ernste Rolle gespielt? Das ist echt doch, ich meinte dort. Irgendwo hat er dann einen Arzt gespielt und ich meinte, es war dort. Das war echt lustig, weil er sonst eben genau so der Blödeltyp mega lang gespielt hat.
Carl Penn heisst er. Carl Penn und John Cho.
Ja, genau. Also, nice. Bin ich. Also,
und gell, vor zwei Wochen haben wir noch gerade besprochen, Happy Gilmore 2,
stimmt, ja,
rauskommt. Also, es ist wirklich so das Revival von den 90er, 2000er Jahren.
Das ist geil, ich freue mich. Es hat ein bisschen gefällt.
Ja.
Ich meine, wenn schon Disney jeden Kack wiederverwertet, können sie etwas für uns machen, oder?
Das stimmt auch
wieder.
Also, ich sage euch, irgendwann kommt Lethal Weapon 5. Irgendwann.
Oh, immer noch mit dem Mel Gibson, meinst
du? Ja, eben. Natürlich.
Ja, eben. Hat man denn das, was du siehst, einfach die andere Frage. Aber gut, dann gehen wir doch weiter in Big Screen. Dort haben wir nämlich Sachen, die man jetzt schon schauen kann.
Mhm.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Predator Killer of Killers haben Luca und ich gesehen. Ein Animationsfilm über den legendären Killer. Und willst du kurz zusammenfassen, was es dort geht?
Ja, gern. Killers oder Killer of Killers ist im Moment auf Disney Plus. Seit letzter Woche dauert eine Stunde und 25 Minuten. Auch da ich habe in meinem Kopf gesetzt, ich mache mal eine Ode über kurze Filme. Einfach mal wieder Mut zu kurzen Filmen. Es ist so eine angenehme Länge, finde ich. Und Killer of Killers erzählt drei Geschichten, drei separate Geschichten, die am Ende dann doch gar nicht einmal so separat sind. In der ersten Geschichte geht es um einen Wikingerstamm, der Rache an einem anderen Wikingerstamm nehmen will für eine Tragödie, die passiert ist vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und natürlich wird währenddessen ein Predator störend eingreifen. In der zweiten Geschichte geht es um zwei Ninja oder Samurai oder auch nicht japanische
Würste. Von denen verschiedenen, die es da gibt. Halt.
Ja, weiss man nicht mal so genau, weil in dieser zweiten Kurzgeschichte wird auch kaum ein Wort geredet, was sensationell ist. Alles relativ wortlos, aber du kommst der Story relativ gut nachher.
Und japanisch halt.
Ein paar Wörter am Anfang und am Schluss, aber zwischendurch wird einfach praktisch gar nicht geschwätzt und trotzdem hast du dort die Story, wo es um zwei Brüder geht, wo einer Fürst wurde, der andere quasi ins Exil geschickt und der kommt dann zurück und will sich rächen und auch dort taucht dann wieder ein Predator auf. Und in der dritten Story sind wir im Zweiten Weltkrieg, wo wir einem Taurus folgen, ein Flugzeugmechaniker, wo im Krieg ist, auf einem Kriegsschiff, auf so einer grossen Kriegsbrigade, gell, so ein Flugzeugträger. in einem Kampf zwischen den USA und Deutschland. Und ja, auch dort kommen wir dann plötzlich in einem Luftkampf mit Predator, deutsche Amerikaner rein. Also es sind wie so drei Geschichten, wo es darum geht, dass einfach ein Predator, wie auch immer in diesen Predator-Geschichten, sich eigentlich der grösste, mächtigste Jäger sucht, wo er dann selber darauf Jagd machen kann. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Recht simple Geschichten. Aber
es ist geil, eben, vor allem also, die ersten zwei reden sie ja nicht Englisch. Eben, redet, ich weiß gar nicht, was sie für eine Sprache reden in diesem Stamm.
Mhm.
Und jetzt hat er so einen, ist wieder der Animationsstil mit so nicht 25 Frames.
Ja, hat Stock. Mich mega auch an Spider, an den Spider-Verse-Film erinnert, vom Stil her. So mit weniger Framerate, auch 3D-Modell gesehen, nicht mega real. Es ist mehr so ein zeichnetes 3D-Modell. Und der Film ist wahnsinnig brutal. Also wirklich von Anfang an. Ich glaube, ein paar von den geilsten Kills ever in diesem Franchise. Also wirklich, da wird sich nicht zurückgehalten. Regie hatte dann ich weiß nicht, ob man Trachtenberg.
Trachtenberg, sagt der andere im Podcast damals von seinem
Trachtenberg, Kollegen. Dan Trachtenberg, aber Trachtenberg geschrieben, der hat eben schon vor ein paar Jahren, 2022 hat er den Predator-Film Prey gemacht für Disney Plus. Und auch der, ich habe nach Killer of Killers, habe ich gerade Bock gehabt zum Prey schauen. Ich habe Prey noch nie gesehen und ich habe dann Prey geschaut und dachte, shit, das ist einer von den geilsten Predator-Filmen ever. Ja. Vielleicht sogar der geilste seit dem Original.
Ja, ja.
Der ist ja sensationell. Und es wird offenbar auch weitergehen mit dem nächsten Predator-Film, auch wieder von Dan Trachtenberg. Ich glaube, der sich übernimmt das Franchise und ich bin froh. Er macht das super.
Ich meine, weil es hat vorher mal noch einen gegeben, bin ich recht sicher. Und der ist eben huere mittelmäßig gewesen.
Ja, also
mir so einen. Shit, was kann man denn heißen? Aber wie ich das Gefühl, einen im Kopf, den ich gesehen habe, wo so. Nyeh.
Der mit dem Adrian Brody da.
Das kann sein. Einfach so einen,
es, hat
so
ein paar, es hat wirklich viel gegeben mittlerweile. Und,
0815 Actionfilme.
So. Teilweise auch Franchise, weißt du, so Alien vs. Predator, Alien vs. Predator 2. Und dann ist es irgendwie doch nicht mehr Kanon. Und dann gibt es einen neuen Predator Soft Reboot. Und der ist plötzlich auch nicht mehr Kanon. Dann gibt es einen Rebater Predator. das ganze Franchise ist eigentlich recht fucked up. Also, es langt, wenn du den ersten gesehen hast und dann einfach mit Prey weitermachst.
Du musst nichts wissen. Das sind einfach eben die Aliens, die einfach andere Aliens jagen.
Genau.
Aber eben, der Film ist wirklich so mit dieser typischen choreografierten Animations-Action, huere blutig und wird einfach immer geschnetzelt. Mhm. Und einfach immer neue, originelle Methoden, wie auch der Predator die Leute umbringt, wie er wahrscheinlich es gibt so Flugkämpfe und dann hat er natürlich seine modernen Waffen. Und es ist halt einfach visuell, weißt du, so geile Kamerafahrt, weißt du, wie sie seinen Flug enthüllt. Und wirklich, also sehr. Sehr geil gemacht, ja, würde ich sagen.
Auch vom Soundtrack her, von der Soundkulisse. Also ich habe wirklich beim Schauen, sowohl von Prey später, als auch jetzt bei Killer of Killers, habe ich gesagt, warum hat man das nicht im Kino gezeigt? Das sind für mich zwei absolute Kinofilme.
Stimmt, ja.
Bei Prey ist halt 2022 halt gerade die Phase nach der Covid-Pandemie gewesen, wo Kinos teilweise noch zu sind oder noch nicht ganz offen. Kann ich eher verstehen, aber Killer of Killers, also lasst euch nicht abschrecken, nur weil das ein animierter Film ist, der nicht 2,5 Stunden geht. Das ist ein absoluter Kinofilm. Also das ist sensationell, optisch, audiovisuell, wahnsinnig geil. Geile. Die Story ist nicht einmal so schlecht, also weißt du, nicht mal einfach nur so, damit sie da ist, damit man ein bisschen Kills kann zeigen, sondern hat doch durchaus auch irgendwie seinen Reiz gehabt. Hey, wirklich, also ich finde den richtig geil.
Absolut, kann man absolut empfehlen. Predator, Killer of Killers, genau, auf Disney Plus läuft der aktuell. Und bald im Kino, jetzt im Kino?
Ja, bald, in einer Woche, 26.
Hast du schon vergessen, wie man es ausspricht?
Neja 2.
Genau, also NE geschrieben, Abstand ZHA.
Genau. Und dann, also eben, wie gesagt, nehmt mich nicht, also ich weiss nicht, wie genau man es ausspricht. Im Film habe ich das Gefühl, haben sie es auch etwa 20 verschiedene Arten ausgesprochen. Aber ich glaube, Neja trifft es nicht schlecht. Das ist wirklich ein chinesischer Koloss von einem Animationsfilm, der da angerollt kommt. Es ist wirklich auch einer von diesen Filmen, wo du dich fragst, wie zur Hölle habe ich bis heute noch nichts davon hören können, weil Neja 2 ist in China schon seit Anfang Jahr ein Riesengigant. Über 2 Milliarden Dollar hat der Film dort eingespielt und nur dort in China. Seit Februar gilt er als erfolgreichster Animationsfilm der Geschichte, seit März sogar als 5. erfolgreichster Film aller Zeiten. Also
so krass. Wow.
Vor Klassiker wie Dune Part 2 oder Avengers Infinity War, Star Wars, you name it. Also, beziehungsweise es hat nur 4 Filme in der Geschichte von der fucking Menschheit gegeben, die mehr Geld eingespielt haben als Neja 2.
Ja, ich meine, Chinesen sind halt nicht einfach das Züngli an der Waage, ist schon fast irgendwie, das ist eine Kuhzunge an der Waage.
Es ist eine fette Kuhzunge. Es zeigt einfach, wie gigantisch der chinesische Kinomarkt mittlerweile geworden ist. Wenn der chinesische Kinomarkt alleine praktisch gleich gross oder sogar noch grösser ist als der europäische und der amerikanische zusammengenommen. Das ist
krass.
Das muss man sich mal geben. Und es, ja, wie gesagt, es ist wirklich ein kulturelles Erdbeben, halt eins, das einfach gar nicht im Westen stattgefunden hat, zumindest nicht bis jetzt. Nächste Woche, am 26. Juni, kommt Neja auch in der Schweiz ins Kino, halt ohne PR-Kampagne, ohne grosse Werbung, ohne Hype. Der Film wird auch nicht auf Deutsch synchronisiert, das heisst, ein Teil vom Zielpublikum, Familie, wird schon mal damit relativ aussen vorgelassen. Er wird im chinesischen Original laufen mit deutschem und französischem Untertitel. Und ja, die Frage ist, ist der Hype irgendwie gerechtfertigt? Ich finde, ja, Neja ist ein Brett von einem Animationsfilm, wie ich ihn noch nie erlebt habe im Kino. Aber bevor ich da jetzt weitermache, braucht es einfach noch schnell Kontext, weil nicht alle, es ist Neja 2. Es ist der zweite Teil von irgendeinem Film, der keine Sau kennt.
Das ist wirklich so.
Und genau, Neja, zum das verstehen, muss man wirklich ein bisschen seinen Protagonist erkennen, weil der Neja, das ist nicht einfach irgendeine Animationsfigur, sondern das ist eine Sagenfigur, eine Sagengestalt, ein chinesischer rebellischer Volksheld sozusagen, wo in China halt etwa so bekannt ist wie bei uns ein Herkules oder ein King Arthur. Und die Wurzeln von seiner Geschichte gehen wirklich tief in die taoistische Mythologie und in der modernen Interpretation vom Film Neja aus dem Jahr 2019 wird der Neja als Kind geboren, wo eigentlich mit der göttlichen Kraft von der Astralperle hätte gesegnet werden sollen, also quasi eine kosmische Energiequelle, die für Reinheit und Hoffnung steht. Aber durch eine Intrige wird die Perle vertauscht, denn Neja kommt stattdessen mit der Dämonenkapsel auf die Welt. Und das ist eine zerstörerische und kaum kontrollierbare Kraft. Und darum gilt er von Anfang an für die Menschheit als Gefahr und als Monster. Und obwohl er eigentlich nur Gutes machen will, aber halt eben wegen der Dämonenkräfte mit ganz viel Kollateralschaden und einer ordentlichen Portion Chaos. Seine Eltern und vor allem sein trotteliger, aber herzensguter Mentor versuchen immer ihn wie ein bisschen zurück auf den richtigen Weg zu holen und dass er sein Schicksal am Schluss selber kann bestimmen. Sein Gegenspieler ist der Aubing, der Sohn vom Drachenkönig. Auch er ist ein Kind von der Intrige, weil er ist genau mit der Astralperle auf die Welt gekommen, die eigentlich ursprünglich für den Neja gedacht war. Der Aubing ist darum ein bisschen so etwas wie ein Spiegelbild, quasi ein Yin und Yang vom Neja. Er ist eigentlich höflich, elegant und mega diszipliniert, aber gleichzeitig wird er manipuliert, dass er aufwacht mit einem tiefen Groll gegen die Götter, die den Drachen Unrecht da haben. Am Ende erkennen aber beide, dass sie nicht Feinde sind, sondern Verbündete und halt Verbündete im gleichen Kampf gegen die ganzen Manipulationen und gegen das System. Und am Schluss opfern sie sich beide, um die Welt zu retten. Sie sterben, ihre Körper vergönnt, aber ihre Seelen überleben dank dem Mentor vom Neja. Und jetzt geht es darum, im zweiten Teil einen neuen Körper zu finden oder ihnen neue Körper herzustellen, damit sie nachher ihr Schicksal können selber bestimmen können. Und auf ihre Quest, die neue Körper zu bekommen, entdecken sie noch eine viel größere Verschwörung, die wirklich einen wahrhaft göttlichen Krieg auslösen könnte. So, jetzt haben wir alles im Gepäck, was wir brauchen, zum Neja 2 zu schauen. Weil ich weiß nicht mal, ob man Neja 1 irgendwo schauen kann, ob das irgendwo verfügbar ist. Darum braucht es halt schnell ein bisschen den ganzen Kontext, damit man bei Neja 2... Es gibt am Anfang eine kleine Zusammenfassung, aber du kommst überhaupt nicht raus. Es geht so schnell. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen chinesischen Anime geschaut habt. Das ist so ungewohnt, die Sprache auf Chinesisch. Das ist so...
Chinesische Filme habe ich ja schon viel geschaut, aber chinesische Animationsfilme, das wisst ihr jetzt nicht.
Ich finde, das ist recht gewöhnungsbedürftig von der Sprache her, aber ja.
Wenn du den japanischen Klang gewöhnt bist, oder was?
Ja, die, ja. Genau, oder? Ich bin so Nandat. Und das Chinesische tönt noch ganz anders.
Jetzt hat er sowohl Lukas chinesische als auch japanische Impressionen gehört.
So, jetzt haben wir alle beleidigt. Das ist noch gut.
Der heutige Podcast ist Political Uncorrectness. Das ist... Ja, eben, wie gesagt, Ninja 2 ist ein Brett von einem Animationsfilm. Er fängt eigentlich zuerst an, wie viele westliche Blockbuster im Stile von einem Despicable Me Madagascar oder einem Disney-Animationsfilm. Er ist bunt, überdreht, mit viel Hauch zu Slapstick. Es gibt Furzwitz, wo ich nicht so lustig gefunden habe. Es gibt aber einen Pipi-Witz, wo ich mega lustig gefunden habe. Es sieht alles verdammt schick aus, vom Art-Design, von den Kostümen, von den Welten her. Also wenn ihr den Trailer schaut, ihr werdet schnell merken, die Animation, wo da aus China kommt, die steht im Westen überhaupt die rein gar nicht nah. Die rauchen die westliche Animationen teilweise sogar. Das ist wirklich völlig crazy. Ich glaube, im Pressetext ist gestanden, 4000 Animationskünstler haben an Ninja 2 gearbeitet. Das ist eine gigantische Zahl.
Sein Design ist halt eine Geschmackssache. Also, ja. Da machst du auch keine Zahnarztwerbung mit dem im Gesicht.
Nein! Nein, definitiv nicht. Mit seinen Zacken ist halt seine dämonische Kern. So. Nein, also wenn ihr den Trailer schaut, und das sind etwa so die ersten zwei Drittel vom Film im Trailer, dann schaust du und denkst so, hey, look, es ist okay, es ist easy. Jetzt halt nicht außergewöhnlich, also weißt du, nicht etwas, was ich noch nie gesehen hätte. Es ist zwar cool, so von der Welt her, du siehst mal ein bisschen chinesische Mythologie, es ist ein bisschen frischer Wind, es ist mal ein bisschen etwas anderes als die ewigen westlichen Sachen. Easy. Und so hat sich sein Kino angefühlt. Hey, easy, okay, nicht außergewöhnlich, aber okay. Und dann kommt das letzte Drittel vom Film. Und das ist eine Stunde, wo eigentlich ein einziger riesen Fight ist. Wo einfach eine Stunde geht. Und wie im besten Anime, immer wenn du das Gefühl hast, jetzt ist, das ist jetzt die Szene, wo alles kulminiert, wo alles jetzt da auf das zugespitzt hat. Nein, es eskaliert noch weiter. Es eskaliert noch mal weiter und noch mal weiter und noch mal weiter. Und irgendwann einmal hast du so viel fucking Pixel-Männchen auf dem Bild, wo du denkst, fuck, ich weiss gar nicht, wo anschauen. Es ist riesig. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Es ist gar nicht, du kannst fast nicht in Wort fassen, was da für eine Grandeur und Epicness auf dem Bild stattfindet. Und du denkst, es ist ein Animationsfilm. Also das letzte Mal, wo ich so gefühlt habe, ist vielleicht noch bei Lord of the Rings gewesen. Mittlerweile gibt es Animation, weißt du, so CGI-Schlachten gibt es in jedem zweiten Film, das holt dich nicht mehr ab. Aber da bei Ninja 2 haben sie es wirklich geschafft, auf einem Level zu haben, wo ich wieder mal richtig, richtig gestaunt habe im Kino und wirklich so einen Eye-Opener hatte und dachte dann, fucking hell. Also, und teilweise auch noch mit der Tonalität. Der Film ist ab 12 aus einem guten Grund, weil es gibt Szenen, wo du wirklich merkst, also das passiert im Westen nicht. Also du siehst nicht, eine Familie mit einem Kind, das 5-6-jährig ist, wo im Feuer verbrennt und am Schluss nur noch Asche von ihnen übrig ist. Das ist heftig teilweise. Und, oder wenn Armeen so aufeinanderprallen, aussehen wie zwei Bienenschwärme, die aufeinanderprallen. Und wenn sie aufeinanderprallen, siehst du überall so rot, so das Blut, das so pff, überall durch. Also, oh, okay. Easy, heftig. Und dann merkt man einfach, das ist eine andere Kultur und die sind an einem anderen Ort als wir. Teilweise auch politisch auch nicht ganz korrekt, aber voll okay finde ich. Also, weißt du, einfach kein Samthandschuh. Man hat keine Gnade mit dem Publikum und das ist einfach mal geil, das mal erlebt zu haben. Also wirklich, wenn ihr am Überlegen seid, ja, soll ich nicht, hey, wirklich, gebt ihn euch. Geht ihn einfach mal schauen. Gebt euch die Experience mal. Es ist, vielleicht habt ihr es gern, vielleicht auch nicht, aber ihr werdet rauskommen und sagen, das war mal eine Experience gewesen. Also, das kann ich euch versprechen. Das ist wirklich mal völlig crazy. Ninja 2 ab dem 26. Juni in den Schweizer Kinos.
Nice. Ja, muss ich. Aber ich kann
spannend.
Ich habe eben irgendwie, vermutlich hat es auf TikTok mehr vor Monaten mal reingespült. Das so mit dem Titel Erfolg, gigantischer Film. Und dann eben schaust du den Trailer und findest du, ja, genau, sieht das nicht außergewöhnlich aus. Aber ich habe dann auch jetzt schon gedacht, da muss man, glaube ich, schon mal reinschauen.
Ja.
Cool. Also, dann haben wir auch noch Sachen zum Dreizocken.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Da wäre zum ersten Mal Firebreak FBC. Und das FBC, das steht für Federal Bureau of Control, weil das ist ein Multiplayer Spin-off eigentlich aus der Control-Serie von Remedy, die Max Payne und so unter anderem gemacht haben. Und das ist ein 3er-Koop-Spiel, wo so das Federal Bureau of Control, das ist eben so ein, wie das FBI für Übernatürliches. Und jetzt wird ihre Basis wird angegriffen von irgendwelchen Anomalien und komischen Monstern und so. Und du hast dann einfach so Aufträge, um die beseitigen. Und ich habe es nicht sehr lange gespielt, aber ich habe mal kurz reingezockt. Und eben du, glaube ich, auch, Domi.
Ja, er hat 2-3 Runden gespielt, ja. Oder so, ja, genau. Also und, war relativ kurz.
Die Matches gehen wirklich, also die ganz kurzen sind 5 Minuten gegangen. Und
ja, ich habe einen ganz, ganz kurzen gehabt, aber dann habe ich einen längeren gehabt. Ich habe es nicht auf die Uhr geschaut, aber da bin ich, das ist irgendwie immer noch mal etwas dazu gekommen. Okay. Ich bin auch gleich überrascht gewesen. Aber ja, der ganz kurz ist wirklich ganz, ganz kurz gewesen.
Ich habe das Gefühl, ich habe meistens zwischen 5 und 15 Minuten gehabt, ja, für die Match. Und eben, es gibt 3 Klassen. Sozusagen, ja, wie so die Handwerker, die da reingeschickt werden, um das Zeug zu flicken. Es hat auch ein lustiger Vibe. Control selber ist eher so ein ernstes Game. Und das ist so ein bisschen Slapstick, oder?
Ja, er nimmt sich selber nicht zu ernst. Ja, ja.
Hat immer so eine Erzählstimme, die dann sagt, was genau da gerade vorgeht. Und dann gibt es die eine, die einfach so einen grossen Schraubschlüssel hat, und Zeug flicken, haust du einfach drauf. Dann gibt es einen mit.
Den habe ich gespielt, den ist gerne einfach draufhauen, zu reparieren.
Der eine hat eine Wasserpistole und andere Elektro, und du kannst dann diverse Skills und Perks freischalten und hast halt nur begrenzte Slots, um die auszurüsten. Da gibt es so ein bisschen Variation. Und die Missionen sind dann zum Teil, du musst irgendeinen in diesem Bürogebäude irgendeine Invasion von Post-it-Kleber.
Das habe ich auch gespielt, ja, genau, das ist lustig.
Die habe ich ein paar Mal schon gehabt. Und da liegen wirklich überall Post-its rum und du kannst sie dann verhauen oder mit der Shotgun abschiessen. Und effizienter ist es aber, wenn es der einen zuerst nass macht, dann kannst du sie auch mit Bomben und abschiessen, dann geht es schneller. Und dann kommen halt regelmäßig so Wellen von Gegnern und dann kommen wirklich auch so Post-it-Monster, wie ein Mensch, der einfach voll eingetaped ist mit Post-its. Und dann ballerst du die ab.
Und wenn du durch Post-its durchlaufst, musst du aufpassen, weil sie kleben eher an dir. Ja. Und dann wird deine Sicht versperrt und dann musst du schnell duschen, um, ja, die wieder abzubekommen.
Genau, es hat so Duschen rumstehen und die musst du einmal gesagt, zuerst flicken, weil wenn sie, am Anfang ist sie einfach kalt, das Wasser. Und dann haltet halt einen negativen Effekt, also musst du sie zuerst mit ein paar guten Schlägen aufheizen. Dusche hilft auch, wenn du brennst oder, ja, wenn du radioaktiv verseucht bist. Es hat andere Missionen, die wir haben müssen, eben so irgendwelche Kugeln. Hat so komische Geschwürblobs an der Wand und die Baller ist runter und manchmal kommt die Kugeln raus und dann tust du so ein Minenwägeli rein und der Schluss ist immer gleich, dann gehst du zurück zum Lift, du musst warten, bis der Lift kommt, dann kommen nochmals ein paar Wellen, Baller ist die runter. Relativ simpel eigentlich, aber irgendwie eben mega kurzweilig. Was mich das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, ich finde so das Treffer-Feedback, das hat einfach keinen Umpf. Wenn du die Gegner runterschiessst, irgendwie, das ist wie wenn du nichts treffen würdest. Also ich finde, man spürt nichts mit so Shotgun und so.
Das Problem hatte ich ja schon bei Alan Wake. Habe ich das Gefühl gehabt, es hat mir nicht bei den Schattengegnern, die du dort runter hast, runtergeschossen, habe ich also das Gefühl gehabt, ja, das fühlt sich irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt richtig getroffen haben oder nicht. Hier ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber vielleicht ist es so ein bisschen das Remedy-Ding.
Mir ist dem anderen nicht aufgefallen, Man Wake, aber da habe ich wirklich immer gedacht, wenn ich die Zombies überhaupt schieße, ist so unbefriedigend. Ja. Das habe ich nicht so geil gefunden. Und da gibt es auch so Level mit so Blob-Monster und so. Ich habe es jetzt nicht mega lang gespielt, aber die Level haben sich schon relativ schnell dann wiederholt. Und ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Level das es gibt, wie viel Variation. Es kostet 40 Stutz, PC und
sicher etwas kleineres, ja, voll. aber was geil ist, apropos Level, Control habe ich erst durchgespielt, letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal komplett durchgespielt. Und es ist wirklich geil, wieder in diesem Gebäude zu sein. Und jetzt halt in einem Multiplayer-Kontext und die Räume, die ich von denen noch kenne, einfach jetzt in so einem neuen Ding zu sehen, ist irgendwie so absurd, das im Multiplayer zu spielen. Und jetzt gewiss, sieht es doch ein bisschen anders aus,
ja,
als in Control. Auch so ein bisschen bunter und comichafter und so. Das habe ich noch cool gefunden, das in einem neuen Kontext gesehen und es ist eine coole Idee, so etwas, was man hat, in einem Universum, das man erschaffen hat, auf eine neue Art und Weise zu brauchen. Das finde ich noch spannend.
Das ist ja jetzt auch aus der Ego-Perspektive ein Controller, ja, genau, aus Third Person gewesen. Aber ich habe auch gefunden, ich finde, es sieht nicht so schön aus wie Control. Ich finde, es sieht technisch besser aus. Habe ich zumindest so in Erinnerung.
Ja.
Aber vielleicht ist das einfach auch Multiplayer geschuldet. Hey, in Schwitzig spiele ich sicher mal noch ein bisschen weiter, aber eben, hat mich jetzt auch nicht aus der Socke gehauen.
Also, ja, voll, genau.
Es ist noch witzig.
Es ist ganz nett.
Ja, ich weiss nicht, darum eben nicht, ob das lange für 40 Stutz. Ich habe auch gesehen, bei Steam sind die Wertungen, ich glaube, nur ausgeglichen. Also irgendwie,
also,
ich wollte noch lesen, was die Gründe sind, aber das ist schon mal Vielleicht hat irgendetwas technisch wieder nicht funktioniert. Oder? Vielleicht hat es wieder einen Kopierschutz, der die Leute abpisst. Jetzt sind sie immer am Nörgeln.
Oder vielleicht ist es halt wirklich zu klein. Ja, yeah. Und sie haben selber gesagt, es ist kein Riesenspiel. Und es ist eher so etwas, was man zwischendurch kann spielen kann. Und jetzt nicht irgendein Multiplayer-Spiel, wo du jeden Tag musst grinden, jeden Tag musst einloggen, um vorwärts zu machen. Sondern es ist halt einfach so etwas, was du spielst, wenn du mal Zeit hast.
Aber dann ist eben 40 Stutz schon gleich.
Ja,
so
genau. Bisschen, ja.
Vielleicht immer noch 10 Stutz zu viel, oder?
Voll.
Ja, mal schauen. Aber hey, könnt ihr jedenfalls ausprobieren. Und dann ein anderes ist Date Everything. Ein Dating-Spiel, wo man genau kann all seine Haushaltsgegenstände daten. Und mit wem, wer hast du schon flach gelegt, Tommy?
Mein Bett.
Ja, macht Sinn.
Mein Dildo. Und genau, noch Ventilator habe ich auf.
Wow, oh mein nice. Gott. Oh mein halt so Gott.
Was man halt so macht, genau. ja, genau, Cassie hat das bei uns ja getestet und die war begeistert, die hat 5 von 5 Sternen gegeben. Und er hat gefunden, komm, das geben wir auch mal. Ich habe das auch Gamescom letztes Jahr kurz angetestet und gefunden, es ist noch lustig, irgendwie so ein blödes Spiel, irgendwie eine lustige Idee. Aber es steckt ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur die lustige Idee, eben das Gegenstände kannst daten. Phil, du hast es auch angespielt.
Ja, genau. Ich habe erst eine Stunde oder so gespielt.
Ah, okay,
ja. Aber genau schon die jetzt erste Figur ein bisschen datet, ja.
Insgesamt tatsächlich 6 Stunden schon rein investiert. Und die Story, also der Kontext, ist genauso absurd wie das Spiel an sich. Du hast einen neuen Job angefangen bei so einer Mega-Corporation und dann erfährst du, dass du nicht entlassen wirst, sondern dass so, wie man es in Japan abends macht, ich weiß nicht, es gibt sogar einen bestimmten Ausdruck für das, du wirst nicht entlassen, sondern du wirst einfach in eine Funktion gedrängt, wo du nichts zu tun hast.
Ah, geil. Bis du selber abhaust.
Genau, bis du selber gehst. Nein, gibt es Leute, die einfach im Raum hocken, 8 Stunden pro Tag und nichts machen. So, und das mache ich hier auch, einfach aus dem Homeoffice. Dann bekomme ich eine anonyme Nachricht von irgendeinem Hacker, wo mir einen Prototyp schickt von ganz speziellen Brillen. Also nicht, wer das er ist und wieso er das macht, er sagt mir einfach, ich soll die ausprobieren. Und mit diesen Brillen kann ich eben meine Gegenstände daheim zum Leben erwecken. Und wenn ich die Brillen anlege, kann ich durch mein Haus rumlaufen und kann auf irgendeinen Gegenstand zeigen und so Liebesstrahlen versenden.
Oh.
Und dann erwachen die Gegenstände zum Leben und die sehen eher aus wie Menschen. Also es ist nicht so, dass ich mein Bett als Bett gebumset habe.
Okay.
Sondern als Mensch.
Also wie es technisch funktioniert, weiß man nicht. Es ist ja so Graphic Novel Design. Ah. Ich meine, du siehst es noch anders. Ich bin nicht ganz sicher, wie sich die
transformiert. Gut, vielleicht stellt ihr sich das so alles vor und halluziniert. Mein Charakter, das kann natürlich auch sein. Ja. genau, es ist so Visual Novel-mäßig. Also vom Gameplay her, du lässt einfach dazu aus, redest mit diesen Gegenständen pro Tag, hast, glaube ich, 5 Gegenstände, die du kannst zum Leben erwecken kannst. Und dann musst du schlafen, dann fährt der nächste Tag an. Ein paar Gegenstände kannst du nur zu bestimmten Zeiten. Andere Gegenstände kannst du erst mit ihnen reden, wenn du mit anderen geredet hast oder ihre Probleme gelöst hast und so. Dann hast du so ein bisschen den Rätselgedanken oder so ein bisschen, du musst immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie kann ich jetzt mein Bett flachlegen? Was muss ich alles machen, damit die Love-Beziehung eingeht?
Wow.
Genau, mit jedem Gegenstand kannst du entweder Love, Hate oder Friendship eingehen, schlussendlich. Du kannst das ganze Spiel durchspielen und mit allen Gegenständen einfach Hate machen, wenn du darauf Bock hast. Du kannst alle daten mit Love oder du kannst alle Friendship machen. Das ist dir alles komplett offen. Das ist wirklich so Sandbox-mäßig. Das Game gibt dir nichts vor. In dem Sinn. Und je mehr du das machst, desto mehr erfährst du so ein bisschen, wie die Welt funktioniert, wie die Brühe funktioniert, wieso dass die zu dir geschickt ist worden. Dann entwickelt sich so eine lustige Hintergrundgeschichte. Aber eben der Reiz von dem Ganzen ist einfach, die rauszufinden, was für sexy Leute, das in deinen Haushaltsgegenständen stecken eigentlich. Und es ist jedes Mal lustig, wie du irgendeines zum Leben erwächst, zum sehen, was für ein lustiges Design das sie sich ausgedacht haben. Und was für lustige Hintergrundgeschichten, dass die Gegenstände haben. Aber zum Beispiel mein Bett geht näher zu, hey, es hat sich sehr einsam gefühlt, wo es noch in der Fabrik war und wo es im Möbelhaus war. Seit es bei mir lebt, fühlt es sich endlich verbunden mit jemandem, obwohl es noch nie mit mir hat können reden. Und jede Nacht würde es sich wünschen, dass ein bisschen mehr wird passieren zwischen uns. Und endlich können wir mit dieser Brille zusammen reden. Der Dildo neben meinem Bett, wo in der Schublade ist, der ist wütend auf mich zuerst, weil das war echt so ein Joke-Geschenk, das meine Kollegen mir geschenkt haben, als ich in das Haus bin reingezogen. Und die hat sich lustig über den Dildo gemacht und darum ist er zuerst beleidigt.
Nein, darum ist gemobbt worden.
Genau, ist gemobbt worden. Und dann muss ich sehr schön mit ihm reden und mich einschleimen, bevor er etwas mit mir haben will. Es gibt aber auch hure Arschlöcher. Lampe zum Beispiel, der Lux heisst der. Das ist so ein hure Wichser. Das ist so ein Influencer, der sich die ganze Zeit filmt und am Livestream ist. Keine Ahnung zu wem. Und
zu der Lampenwelt.
Ja, genau. Ja. Aber der will nichts von mir wissen und ich störe ihn nur und so. Und das ist, mit dem habe ich zum Beispiel eine Hate-Beziehung eingehen. Oder meine Quietsche-Ente im Bad.
Nein.
Das ist echt so ein Rebell. Wo die einfach die ganze Zeit aufs Übelste beleidigt. Aber im Kern merke ich so, das ist eigentlich sehr eine unsichere Person, in Anführungszeichen. Und wenn wir ein bisschen Mühe geben, komme ich vielleicht zu ihr durch und vielleicht entwickelt sich ja irgendetwas.
Es hat ja recht, eben, viele haben eine komplexe Hintergrundgeschichte, genau. Was recht witzig ist. Und es sind alle vertont von bekannten Synchronsprechern, ja, und so.
Hey, halt Englisch. Who is who von englischen Synchronsprechern, unglaublich. Mm-hmm. Ja, zum Beispiel Ashley Johnson habe ich erkannt. Das ist die Ellie gespielt hat, in The Last of Us spielt. Die habe ich sofort erkannt. Die spielt eine Kartonkiste. und wer hat es noch? Genau, Erika Ishii, die in Ghost of Yotei wird mitspielen. Matt Mercer, der überall hat mitgespielt, schon in Videospielen. Like a Dragon, Final Fantasy, Zelda. Der Daisuke Tsuji, der Ghost of Tsushima gemacht hat, der Jin Sakai ist drin. Der Troy Baker, Ashley Birch. Wow. Also wirklich ein Who is Who von der englischen Synchronsprecherszene. Und die machen es alle hure gut. Es ist hure lustig zum Zuhören. Es ist nicht so ein Spiel, wo du den Dialog skippst, sondern du hörst wirklich gerne zu, weil es minimal animiert ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und halt irgendwie, als würdest du ein Buch lesen, ein interaktives Buch, und wirklich mal wieder so ein Spiel, das echt lustig ist. Echt lustig. Und ich war nicht vorbereitet gewesen, wie horny das Spiel ist. Ich wusste, okay, es date everything, ja, okay, aber wie verzweifelt ein paar von meinen Gegenständen sind, das hat mich dann doch schon überrascht.
Geil. Also, date everything. Ja, das ich muss es auch noch spielen. Ich muss die Alters zuerst noch fertig zocken. Da hat ja der Kevin's Review dazu gemacht und es sehr geil gefunden.
Ja.
Nein, nice. Jetzt müssen wir Fürsche machen, bevor dann das Death Stranding kommt. Wir müssen die 70, 80 Stunden muss man sich die Dinge fresh auflegen. Ja.
Verhältlich übrigens auf allem, glaube ich. Ja, genau. Auf alles gibt.
Ja. Sehr nice. Also, dann wären wir da am Ende vom Podcast. Danke euch fürs Zuhören und allen fürs Mitmachen natürlich. Und tschüss, bis nächste Woche.
Tschüssi.
Salut. Tschüss.